Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Herzlich willkommen und schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Das ist der Game Changer, der Fußball-Podcast, und mein Name ist Valentin. Freut mich, sind ihr am Start. Es freut mich aber auch riesig, dass er wieder zurück ist, digital verbunden mit mir. Und zwar der Till, alias B-Promi in der Fußballübertragung. Wie schaffst du das immer, Till? Es ist unfassbar.
Aha, jetzt habe ich kurz gedacht. Also zuerst mal ciao alle, ciao zusammen. Jetzt habe ich gerade gedacht, du triffst dich ja immer mit deinen Ankündigungen langsam an Moderationen. Aber ja, stimmt, da bin ich tatsächlich kurz zäh gesehen da anscheinend. Jetzt haben die plötzlich nicht mehr aufgehört vibrieren, obwohl man mich eigentlich nur kurz gesehen hat, gerne. Ich weiß auch nicht, wie ich das verdient habe, der Vorbild vor den tollen Moment hier einzufangen.
Ja, wir kommen ja auf jeden Fall nachher noch darauf zu sprechen, oder wir müssen, muss es fast so sagen, nachher noch kurz darauf zu sprechen kommen, ob wir wollen oder nicht. Aber ja, man hat einmal auch bei uns im Chat für kleine Lacher gesorgt und ist sehr stellvertretend gesehen für den Nachmittag, zumindest im Joggeli, auch wenn er positiv gesehen ist. Aber wie gesagt, oder zu mehr, Till, wir wollen logischerweise über die Super League schwätzen. Mal schauen, vielleicht kriegt man es das mal ein bisschen sportlicher an. Die AWSL haben wir auch noch und vor allem die Champions League auch noch. Wo glatt wäre, wenn wir da ein bisschen Zeit uns freischaufeln könnten. Aber mal schauen, wie wir durchkommen. Ich bin einmal zuversichtlich.
Ja, dann legen wir doch gerade los.
Unbedingt. Und zwar mit dem Spiel FCZ gegen Sion. Ein Spiel, glaube ich, ich bin zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel stattgefunden hat, in unmittelbarer Nähe vom letzten Grund gesehen. Und es ist auf gut Deutsch gesagt arschkalt gesehen. Es hat geregnet und dementsprechend, ja, habe ich mir jetzt gedacht, hey, Chapeau an alle, die sich das angetan haben und dann diesem Match sind. Aber ja, gerade speziell die Lokalmatadoren oder alle FCZ-Fans nehme ich jetzt an, die hätten die Zeit wahrscheinlich schon wieder gern eher wieder zurück, oder?
Ja, da würde ich definitiv zustimmen. Ich glaube, das läuft im Moment dort gar nicht. Macht nicht wirklich Freude, glaube ich. Sage ich, die Situationen, die wiederholen sich auch immer wieder. Also da ist sicher ja, gewisse Frust rum, weil sich das Spiel verläuft doch ziemlich ähnlich in letzter Zeit beim FC Zürich.
Ja, absolut. Also nicht nur die Resultate oder die negativ Resultate oder auch Schlagziele, die es immer wieder zu lesen gibt, sondern auch etwas, was du angesprochen hast, die Sport dagegen gehen, oder?
Ich habe jetzt da 15 Punkte aufgeschrieben, die man vergeben hat durch Goal nach der 80. Minute. Ich hoffe, die Statistik stimmt. Ich habe sie einfach so übernommen, weil ich sie noch einmal gelesen habe. Aber man kommt auch bei, wenn man selber mal ein bisschen durchzählt, schon auf einige. Also das wird schon stimmen. Und da fragt man sich, was da irgendwie schief läuft, dass es immer wieder am Schluss noch fairerweise auch nicht irgendwie mega überzeugende Leistungen, aber trotzdem die Goals erst am Schluss, das zieht sich recht durch die Saison, sorgt für Frust bei, glaube jeglichster von der Tribüne bis via Bank aufs Feld. Und dass jetzt auch definitiv die Relegation Group wird sein, das ist klar. Aber ob es dann vielleicht sogar noch mehr richtig Barrage, Abstiegsstrudel geht, das werden jetzt die nächsten Wochen zeigen.
Ja, also ich glaube, so weit darf man gehen und sagen, der FCZ befindet sich im akuten Abstiegskampf. Also, und ist eigentlich nur aufgrund von dem noch nicht auf einem Relegations-Abstiegsplatz, weil Winterthur extrem lang hat, zum endlich da mal wieder ein paar Punkte holen und geht es eigentlich einfach jede Einladung konsequent ausschlägt. Aber also rein punktetechnisch ist man spätestens nach diesem Wochenende wieder voll drinnen in diesem Sumpf.
Meinst du, Vinti wird hoffen, dass der FCZ nicht mehr in den Strudel reinkommt, weil das würde bedeuten, dass GC punktet. Auf FCZ sind es von Vinti dann gleich 12 Punkte, aber der FCZ, wenn GC jetzt da plötzlich wieder irgendwie eine Wunder schafft, dann sind sie dann plötzlich doch dort in dieser Relegation oder in dieser Barrage. Also, dort gilt's, wird sicher genau angeschaut. Ich meine, wir haben es vor 2 Wochen auch schon davor gehabt, wegen Dennis Hediger. Wenn da der Moment ist, wo vielleicht der Geduldsfaden reisst bei den Canepas, ja, hat jetzt vielleicht, wenn GC noch gepunktet hat, wäre das vielleicht, wir haben sie ja angekündigt, vielleicht schon schnell mal gesehen, aber ich glaube, wenn es dann wirklich, wirklich akut wird, dann habe ich schon das Gefühl, es könnte mal noch ein Zeichen gesetzt werden.
Also ich finde, das ist gerade eine sehr spannende Ausgangslage, was sich da am Ende der Tabelle präsentiert. Ich muss auch zugeben, ich habe mich ein bisschen gefreut, so wie es jetzt ausgegangen ist, also speziell dann auch auf den Winterthur-Match bezogen, weil wir dort ja wirklich noch Spannung drin haben. Also der FCZ hat, glaube ich, wirklich schwierige Wochen vor sich so. Zum einen sprichst du an, oder? Der Trainerwechsel, wo fairerweise ja auch jetzt mehr einfach ein bisschen aufbeschwören, ohne jetzt da wirklich mehr in der Tiefe zu wissen. Zum anderen aber halt auch die Ausgangslage, oder? Das ist die faktische Ausbeute von irgendwie 0,86 Punkten pro Spiel für Dennis Hediger. Dann die Verpflichtung von Carlos Bernegger als Co-Trainer. Und dann aber auch, ja, also ich weiß nicht, ich nehme an, du wirst auch nachgeschaut haben, wer nächste Woche zu Gast ist im Letzi. Also sprich, dass sie nicht zwingend weitere Punkte in Aussicht budgetiert. Also dementsprechend, das sind schwierige Entscheidungswochen auch zu treffen beim FCZ.
Ich habe sogar ein bisschen darüber rausgeschaut. Also in den nächsten oder letzten 3 Matches vor
Ja,
dem Cut
habe ich auch
spielen sie
gemacht.
gegen den Ersten, den Zweiten und den
Ja,
Dritten.
ja.
Also ist eine heisse
Ja.
Situation. Es brodelt.
Ja, absolut. Also zum beim Namen nennen, oder? Also nächste Woche gastiert Thun, wo sicher daran gut wird, weil du vorgängig bald den Meisterschaftskampf auch offiziell zuzumachen. Nebst dem, dass mir einfach sportlich auch irgendwie überhaupt keine Fragen offen lässt. Denn wie du sagst, geht man auf St. Gallen, Auswärtsspiel, auch eins von der schwierigsten, was geht in der Super League, bevor dann zum Schluss vor dem Cup noch Lugano anreist, wo sicherlich auch noch wird um Platz kämpfen vorne in der ersten, sagen wir, Platz 2 bis 4, wo noch verlost wird. Also von dem her ungemütlich, ungemütlich.
Mega ungemütlich. Ich meine, für die alle drei, du sagst es absolut richtig, die sind alle drei voll drinnen in ihren Situationen tun, wo der Deckel will zumachen, St. Gallen, Lugano, wo um die internationalen Plätze kämpfen. Also da darf man keine Geschenke erwarten. Und dementsprechend ist die Situation von Zürich sicher sehr heiß. Und vielleicht, keine Ahnung, noch ein bisschen ein paar Wörter über Sion. Was denkst du?
Ja, also ich glaube, Sion schreibt da nach wie vor weiter an einer Geschichte, die extrem positiv ist für den ganzen Verein und auch für die Super League. Ich finde es großartig, dass der FC Sion eine tolle Saison kann spielen. Ich meine, sie sind aktuell punktgleich mit IB, sind 4 Punkte zum FCB. Ich gehe davon aus, dass sie sich schlussendlich irgendwo dort werden platzieren. Wer weiß? Europa ist noch nicht ganz abgeschrieben. Es sind auch noch 4 Punkte auf einem europäischen Platz, oder? Von dem her, also eine Erfolgsgeschichte wird es auf jeden Fall die Saison und ja, was ich auch nicht ganz überraschend finde, oder? Ich glaube, wir haben es auch schon davor gehabt, ich habe es mit Robin schon ein paar Mal davor gehabt, Gegner wie der FCZ liegt Sion mit den aktuellen Gegebenheiten halt auch einfach unglaublich gut, oder? Auswärts musst du nicht zwingend Spiel machen, die Erwartungen sind auch nicht ganz so hoch. An eine Mannschaft, die aber spielerisch und sportlich durchaus einiges anzubieten hat.
Und ich glaube, die Erfolgsgeschichte, die ist auch noch mit einer weiteren Zahl darzustellen. Es sind 9 Punkte auf dem 7. Platz. Es sind noch 9 Punkte zu vergeben vor dem Cut. Also man wird sich für die Championship Group qualifizieren. Und ich glaube, das ist sicher ein ambitioniertes Saisonziel gewesen, was man jetzt da tatsächlich erreicht hat. Von dem
Definitiv,
her
definitiv.
sicher eine sehr positive Geschichte, die Saison vom
Es
FCC.
erinnert mich ein bisschen an der FC Lausanne Sport letztes Jahr, so vom Vibe her, oder? Und wenn man jetzt gerade die Mittel vergleicht, gut, es sind schon auch Mittel im Wallis vorhanden, das muss man schon auch sagen, aber auch bei Lausanne, oder, hat man von einem grossen Wurf geredet, der dem Verein dort gelungen ist. Und wenn man jetzt gerade das 1:1 vergleicht, oder? Also Lausanne hat jetzt gerade verspielt am Wochenende, endgültig und offiziell. Das darf man schon, also das kann man nicht genug hochwürdigen, auch in der Art und Weise, wie Sion so konstant war ist jetzt in dieser Saison bis jetzt. Also es kann immer noch besser werden, aber es wird sicher in den Top 6 enden. Also von dem her wirklich eine lässige Entwicklung. Eine von den, sage ich jetzt, weniger positiven Geschichten in dieser Super League-Saison, finde ich jetzt. Es gibt eher viele Negativbeispiele, aber Sion gehört definitiv zu den schönen Geschichten dieses Jahr.
Ja, und was sicher auch dazu gehört, ist der überzeugende Sieger vom nächsten Spiel, den ich hier auf meiner Liste habe, der FC Thun, wo GC im Schneetreiben von der Stockhorn Arena schnell 5-1
abgeschlachtet hat, wortwörtlich. Also speziell dann in der zweiten Halbzeit, in der ersten sind sie mal noch kurz, hat man gedacht, ah, wenn man die Stirn grunzelt, aber es ist wie so oft, also Thun kann gefühlt auf jeden Umstand in einem Spiel reagieren und ja, zeigt das eindrücklich. Also ich meine, wie gesagt, das erste Goal schießt auch GC, aber Thun geht noch mit einer Führung in Pause und das allein beschreibt schon sehr gut, wo sich die Mannschaft sowohl sportlich als auch mental gerade befindet.
Ich verwünsche mich einfach immer noch jedes Mal, das ist so speziell, ich verwünsche mich jedes Mal so wieder dabei, dass es mich erstaunt, wenn der FC Thun Schwächen zeigt. Mhm. Und eigentlich, das sollte man ja gar nicht erstaunt sein müssen, weil es ist ein Aufsteiger, aber ich sag's jedes Mal, so gerade die Phase, so, glaub, Mitte, erste Halbzeit, 1-0, 1-1, da hat GC, wo ja eben zweitletzte ist, hat recht viel Räum, hat das Bild vielleicht sogar ein bisschen die Oberhand in diesem Spiel. Thun bietet relativ viel an und dann, wie du es genau richtig sagst, finden sie einfach jedes Mal ein Mittel, wie sie komplett überzeugend das Spiel wieder an sich rissen. Sei es jetzt in diesem Match sogar mit individueller Qualität. Ich meine, die Goals vom Labo und vom Kite, die sind auch sehr schön anzuschauen. Dann aber auch die gewohnten Stärken mit schnelles Umschaltspiel, mit Pressing, mit harten Zweikämpfen, mit Solidarität und so. Es ist wirklich jedes Wochenende wieder aufs Neue beeindruckend, wie die das da so abspielen. Wirklich Chapeau. Jedes Mal muss ich es wieder sagen.
Ja, absolut. Ich finde es dann wichtig, oder vielleicht dort auch zum ein bisschen einordnen, oder? Also ich glaube, was man mittlerweile weiss, ist unabhängig davon, welchen Fußball sie dann noch zusätzlich spielen. Es ist eine unglaublich reife Mannschaft, oder? Eine gestandene Mannschaft, wo erst, blöd gesagt, tot, ist jetzt gerade ein bisschen ein blödes Wort im Kontext, aber die Mannschaft ist erst geschlagen, wenn abpfiffen ist, ja, in der Regel. Und das an sich ist schon eine Voraussetzung, wo die wenigsten Superleague-Mannschaften in dieser Saison haben. Zum anderen muss man auch sagen, oder? GC hat schon mal in der Stockholm Arena gespielt und hat den Punkt geholt. Wenn du dich noch erinnern magst. GC spielt keinen so schlechten Fußball, um das Team eigentlich unter Problem zu stellen. Aber zu der zweiten Wahrheit gehört beim FC Thun auch dazu, dass du nicht nur offensiv musst ein gutes Spiel machen, sondern auch defensiv. Und da ist der GC ganz klar dann die Grenze aufgezeigt worden. Und das bestraft die Mannschaft aus dem Berner Oberland momentan massiv, oder? Also, das ist.
Und dann fühlen sie gar noch Joker an von Töpfen. Also, es passt alles zusammen einfach.
Nein, absolut. Wobei eben, auch da muss man sagen, der FC Thun hat definitiv Top 5, wenn nicht sogar Top 3 Offensive, gell? Also klar, da ist viel auch rum, wo gerade in Form ist. Aber jetzt das Beispiel haben wir Anfang Saison mal so ein bisschen gebracht. Also Labo ist im Fall kein Unbekannter und das ist eine coole Waffe im System. Hat jetzt viel von Anfang an gespielt in letzter Zeit. Und so ein bisschen die Rolle düstelt mit dem Ibai. Aber dort haben wir ja auch schon gesehen, dass der kann Goal schießen. Also dort ist dann schon auch viel Qualität vorhanden und wenn du dort wie jetzt zum Beispiel GC, nicht in der Lage bist, auch mal Situationen wegzuverteidigen, oder? Aber etwas, was Winterthur jetzt zum Beispiel im Spiel gegen Luzern sehr gut gelungen ist, dann hast du wie momentan fast keine Chance gegen Thun.
Und jetzt geht's rechnen wirklich langsam los. Also, es sind noch 24 Punkte zu geben. Auf den vierten Rang hat man schon 22 Punkte Abstand. Also, das ist langsam fast schon
eine Frage der Zeit. Ultra viele Punkte haben die geholt. Das ist unfassbar, hey. Unfassbar.
Die könnten auf 95 Punkte kommen, theoretisch noch. Sie haben schon 71.
Was ist der Rekord? Der hat, glaube ich, IBE, oder? Im 2020 irgend so etwas. Ich weiß es nicht mehr genau.
Hey, ich weiß gar nicht aus, wann ich die halt noch 10er Liga gesehen. Aber das ist sicher, also ich meine, 30 Spiele, 2 Unentschieden, 5 verloren, der Rest gewonnen, 23 Siege. Also das ist sicher ja meist oben dabei sein in der Langrangliste.
Ja, das ist definitiv eine Meistersaison, ohne Zweifel. Es ist tatsächlich so, wie ich es gesagt habe, der ewige Rekord ist mit 36 Spieltagen von IBE aus der Saison 18-19. 91 Punkte sind es.
Wie viele Punkte? Okay, halt 2 Spiele weniger. Wie jetzt diese Saison, aber ja, dort können sie schon ungefähr an, wenn sie so weitermachen.
Ja, und eben, also das ist eBay in der absoluten Peak-Dominanz gsi. Also von dem her, ja, das ist ein absolutes Brett, die Saison, die Thun spielt. Und dementsprechend, ja, auch nicht die Kragenweite von GC momentan.
Es ist einfach spannend so, wenn man jetzt nochmal die Saison reflektiert. Ich habe es gerade am Wochenende mit dem Linus noch kurz davor gehabt. Wenn man die Saison nochmal reflektiert, dann hat man irgendwie Thun von Anfang an, sind ja schon furios in die Saison gestartet, hat man eigentlich nur, auch mir da in einem Podcast immer gesagt, jojo, die brechen dann schon irgendwann ein, die haben jetzt einfach gerade eine Phase. Und dann irgendwie nahtlos, dann ist gerade die Phase gekommen, wo man schon gesagt hat, ja, die sind Meister. Also so, die sind dann einfach nie eingebrochen und, wir haben da gar nie irgendwie so groß die Zwischenphase gehabt, zwischen, ja, die brechen schon noch ein, es macht dann gleich irgendein von den gestandenen Teams. Und der, wo wir uns jetzt befinden, mit, ja, die gewinnen eh alles, die werden eh meistens nur vor der Frage von der Zeit. Also schon mal der Wandel mega speziell. Und ich wünsche mir jetzt dann manchmal, wenn ich da Haken hinter einem Titel eh schon gesetzt habe, schon dabei, an die nächste Saison zu denken. Wie viele Spieler werden bei Thun bleiben? Wird der Trainer bleiben? Werden die Spieler bleiben? Gibt man da irgendwie, stärkt man das Team noch irgendwie finanziell durch die Mittel, die dann neu reinkommen? Auch mit der europäischen Saison, die wird kommen. Es ist so spannend, darüber zu spekulieren, zu reflektieren über die Saison und zu spekulieren, wie es dann nächste Saison wird. Und das ist einfach absurd, wirklich, ich sag, jedes Mal wieder aufs Neue, dass man da eben so viel kann über den FC Thun reflektieren, spekulieren, bilanzieren, analysieren, was das, wie das auch immer willst nennen, ist schon verrückt. Ist schon eine Geschichte, wie es glaube noch nie oder selten gegeben hat in der Schweizer Liga.
Ja, eben, du hast jetzt gerade viel gesagt, also ich glaube, ein Mitgrund für die fantastische Saison, die sie spielen, ist eben, dass sie den Einbruch wirklich nie gehabt haben. Nie, also sie haben ja nie zweimal, doch, glaube einmal haben sie zweimal hintereinander verloren, dort haben sie aber auch gerade der FCB und IB hintereinander gehabt, irgendwie so. Aber ja, eben, da spricht wirklich alles für sich, wie du sagst, man kann es sehen und drehen und wenden, wie man will. Es ist einfach wirklich eine tolle Saison vom FC Thun. Wie gesagt, offensiv ist die Versatility, ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch sagt, also die wie breit sie aufgestellt sind, oder? Also, da haben mehr als 5 Spieler haben über 5 Goal geschossen. Das kannst du lang suchen. Eben, beste Offensive, beste Defensive. Also, da gibt's wirklich nichts zu rütteln dran. Und das muss man einfach respektieren, dass das einfach eine bockstarke Saison ist.
Gut, dann. Nach diesen Lorbeeren für den FC Thun bleiben wir doch im gleichen Kanton zum Lob aussprechen. Gehen wir zu den Berner Young Boys.
Absolut, absolut. Die gewinnen nämlich auch ihr Spiel, rehabilitieren sich ein bisschen aus Wochen, wo wie die ganze Saison so ein bisschen auf und ab war. Gegen eine Mannschaft, die auch, glaube ich, jetzt langsam aber sicher abgeschlossen hat mit dieser Saison oder zumindest jetzt auch, sag jetzt tabellarisch, nicht mehr allzu viel hohe Ansprüche wird haben an die Saison.
Ich nehme an, du redest von Lausanne, hä? Die Saison.
Ja,
doch, glaube das kann man schon sagen. Ich glaube, die können sie schon. Ja, also über offen wird es nicht mehr lange, es sind 9 Punkte. Aber hast du auf dem Barrageplatz trotzdem 12 Punkte. Wie gesagt, 24 sind noch zu holen. wenn man jetzt da aktuell dort unten in den Keller rein schaut, kann man jetzt glaube ich nicht erwarten, dass da die Zürcher Teams da gross noch Punkte holen, also respektive so viele Punkte holen. Ja, das ist gelaufen. Das ist ja so. Und IB profitiert ein weiteres Mal von der Überzahl. Ja. Hatte aber, glaube ich, jetzt muss man schon auch diesmal sagen, den Match wahrscheinlich auch sonst
gewonnen. Ich denke es auch. Und das hat verschiedene Faktoren. Also zum einen, also ich finde, es ist vom Vibe her eine unglaublich ähnliche Partie gewesen. Gerade aus Sicht Lausanne, wie damals vor zwei Wochen oder so, wo der FCB gewonnen hat in Lausanne. Einfach offensiv Lausanne wirklich so wenig anzubieten gehabt, was mir ein bisschen unerklärlich ist, wieso der Drive nicht so richtig ankommt. Ich meine, die Spieler dazu haben sie ja, ich glaube, da hat niemand daran Zweifel. Aber eben, IB hat ja nicht wirklich viel für das müssen machen und hat offensiv halt, hat ein Alvin Sanchez sicher mit zwei Goal, die Personalien, die man muss besprechen. Und zum anderen auch, ja, mehr als bieten kann in diesem Match, ohne dass es jetzt irgendwie ein grosses Feuerwerk gesehen ist. Ich
meine, klar, dass Alvin Sanchez auch in Topform ist und mit dem dann schon auch, sich schon gerade Gedanken machen, wie lange der noch in der Schweiz bleibt. Haben sie ihm jetzt aber auch gerade sehr den roten Teppich ausgerollt bei seiner Rückkehr nach Lausanne. Also das erste Goal, mein, da steht zwischen Fünfer und Penaltypunkt und kein Mensch ist dort. Also das ist völlig allein. Und klar, macht das dann gut mit der Annahme, wenn er sich den Ball super anlegt, dass er dann gerade rein pfeffern kann. Und beim 2-0 ist es eine schöne Direktabnahme und er holt noch die Rote raus, also klar, Man of the Match, aber auch ihm ist es jetzt sehr einfach gemacht worden. Da hat auch schon bedeutend viel mehr müssen machen für einen Doppelpack.
Das stimmt und nichtsdestotrotz. Also ich glaube, es ist schon auch wichtig, dass man den Sieg von IB insofern nicht darf schmäler, als dass er verdient war, oder? Und als dass der Alvin Sanchez halt einmal mehr eine von der tragenden Rolle gespielt hat in dem Match. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Also ich meine, er hat 20 Spiele und trotzdem irgendwie 13 Scorepunkte. Das ist über jeden zweiten Match ein Scorepunkt mindestens. Also unabhängig davon, wie einfach es jetzt das mal gesehen ist oder nicht, sind das schon auch sehr gute Werte. Und ja, sicher eine Personalie, die eine von den Lichtblicken ist bei einer sonst eher durchzogenen Saison von den Young Boys.
Wo aber trotzdem noch zu retten ist, sag ich mal. Ich glaube, das ist wirklich das, wo man sich am meisten drauf freuen kann in dieser Championship Group, der Kampf um Europa. Ja. Der ist auch deutlich heißer wie der Abstiegskampf noch. IB hat jetzt noch Lugano am Wochenende, dann der FCB auswärts und dann noch Servette. Wenn sich da sich auch noch besser optimaler platzieren für die Championship Group wie jetzt. Ich meine, jetzt haben sie 4 Punkte auf den dritten und vierten Platz, wo ja unter Umständen, also der dritte sicher für Europa berechtigt, der vierte nur, wenn St. Gallen den Cup gewinnt. Also die Saison ist schon noch zu retten, aber da muss schon auch, gerade auch gegen bessere Gegner, muss da schon noch auch mehr
ja, und
gehen. Und in der Championship Group sind ja tendenziell die besseren.
Nein, Gegner. Absolut. Und ich glaube, es ist ja auch die Prüfung, die eigentlich die ganze Saison schon so ein bisschen sich abzeichnet hat für die Young Boys, oder? Konstant Punkte einfahren, zum können der ein oder andere Verein überspringen. Und das ist bis jetzt der Knackpunkt gewesen, den sie hatten, dass sie immer wieder Tellen in ihrer Leistung hatten, auswärts oftmals nicht so eine gute Falle gemacht haben. Und jetzt aber die Saison noch halbwegs können retten, wie du sagst, wenn sie ein paar Punkte jetzt noch holen. Aber ich meine, gegen den FCB ist es direkt duell, gegen Lugano ist es direkt duell, da könnte man theoretisch jeweils 3 Punkte klauen, Teams von oben. Wäre sicher interessant. Dann gibt es die Direktelle nochmal in der Championship Group. Also absolut korrekt. Und gleichzeitig nehme ich an, obwohl ich jetzt kein IB-Fan bin, spreche ich alle aus der Seele, wenn ich sage, man ist wahrscheinlich immer noch skeptisch.
Ich glaube, es ist wirklich so, das, was du sagst, mit der Konstanz. Man weiß einfach nie so recht, welches IB man kann erwarten. Ich glaube, auch die letzten Match kamen alle bis auf wahrscheinlich Thun kann man auch nicht so ganz einfach analysieren, weil sie immer in ein gefühltes halbes Spiel gegen 10 gespielt haben. Ich sag so ein weiteres Mal, die mussten trotzdem einmal gewinnen und sie haben alle gewonnen. Also gegen, glaub, der FCZ war es gewesen, gegen Luzern richtig. Und gegen Lausanne jetzt. Ich muss trotzdem noch gewinnen. Aber du hast halt wie, du weißt trotzdem noch nicht ganz, was kannst du jetzt erwarten von dem IB. Und das ist wahrscheinlich das, was am meisten frustriert im Moment, auch wenn sie jetzt zum Beispiel das Spiel relativ souverän gewonnen haben. Aber wie du jetzt dann in ein Heimspiel gegen Lugano gehst, was du da erwarten kannst. Meine Voraussetzungen gegen Thun sind ja brillant gewesen, ausverkauftes Stadion, schönes Wetter, etc. Und dann
gute erste Halbzeit eigentlich
auch. Ja, genau, ja. Und jetzt kommt Lugano und wahrscheinlich werden sich alle fragen, ja, welches Gesicht wirst du jetzt gesehen bekommen von IB?
Ja, und ich muss ehrlich sagen, dass ich selber auch nicht so recht weiss, aber ich mich auf das Spiel freut. Ich finde, das ist mit eine der besten Partien am kommenden Wochenende, wenn nicht sogar die beste, doch, wenn ich jetzt so schaue, würde ich sagen, das ist eigentlich das beste Spiel, was uns hier erwartet. Till, noch ein kurzes paar Worte zu Lausanne Sport. Hast du das Interview gesehen von Peter Zeidler nach dem Spiel?
Das habe ich nicht gelernt. Okay.
Ich habe es interessant gefunden, weil ich habe das jetzt ein paar Mal vorgeholt. Es ist eigentlich nicht so, ich mache das eigentlich nicht so gern, aber in dem Fall habe ich es jetzt trotzdem relevant gefunden, weil es ist vor ein paar Wochen schon mal so eine Fetzen rum gewesen, wo er gesagt hat, ja, eben, dass die Top 6 gar nicht ihr Ziel gewesen sind. Er selbst erklärt, was ich dort schon bezweifelt habe. Und wenn man jetzt das Interview am Wochenende von ihm gesehen hat, auch in der Art und Weise, wie er angestanden ist, also dort habe ich dann schon das Gefühl gehabt, dort ist grosse Enttäuschung und auch gewisse Lehre um, dass man jetzt, ja, den Schritt nicht können machen zum Aufschliessen. Klar, es ist eh schon per se rechnerisch nicht ganz einfach gesehen. Wie man auch muss sagen, mit einem Sieg gegen IB hat schon direkten Konkurrentpunkt abgenommen. Jetzt ist es rechnerisch nicht möglich. Ich finde schon, also auch jetzt auf Lausanne Sport als Verein gesehen, mit diesen Mitteln, mit Spielern, und da gibt es jetzt mehr als nur einen, wo ich würde sagen, der ist überdurchschnittlich für die Liga. Das ist eine Enttäuschung, oder?
Ich glaube schon, dass man das dort auch so sieht. Ich meine, du missest dich ja immer an der letzten Saison. Ich glaube, dass es eine anspruchsvolle Saison wird, das ist Lausanne sicher bewusst gewesen. Auch mit dem europäischen Spiel. Aber ja, es hat halt keinen Schritt vorwärts gegeben. Oder respektive, man hätte es nicht können bestätigen, die starke Saison letztes Jahr. Und muss jetzt halt wieder in eher gewohnteren Bereich von der Tabelle hineinschauen. Darum ist sicher eine gewisse Enttäuschung da. Ich fände jetzt aber trotzdem auch schade, wenn das jetzt in dem Sinn überdramatisiert wird werden, weil schlussendlich Lausanne, klar, es steckt auch Geld dahinter mit Ineos, ist es, oder?
Ja.
Glaube ich. Ist es trotzdem grundsätzlich dort, wo Lausanne sich normalerweise eigentlich befindet in der Tabelle, wo man realistisch auch wahrscheinlich das Ziel gesetzt hat, vielleicht noch ein bisschen länger um die Top 6 zu kämpfen, wäre wahrscheinlich gut gewesen. Aber es ist jetzt auch kein irgendwie Weltuntergang. Also nehme ich jetzt mal an, dass man es verpasst hat. Man hat voraussichtlich nichts mit dem Abstieg zu tun. Man hat tolle Geschichten können liefern, europäisch. Aber, ja, dass der Blick eher nach offen wird gehen, wieder in der nächsten Saison, das ist auch klar. Aber eben, ich glaube, es ist jetzt, da gibt's andere Vereine, wo wahrscheinlich negativer auf die Saison werden zurückschauen,
wie das. Ja, das ist schön zusammengefasst. Und sicher auch der realistische Blick auf das Ganze mit der Doppelbelastung, wo man gehabt hat, hat sich das ja schon relativ bald so ein bisschen anfangen abzeichnen. Und dementsprechend, ja, teile ich die Einschätzung, ja. Hast absolut recht. Gut.
Ja. Vielleicht als letzter Punkt noch schnell, wollte ich noch anmerken an meine Aussage von vorhin. Wegen dem Gesicht, wo man nie so richtig weiss, welches man jetzt erwartet bei IB. Das Spannende in dieser Championship Group ist ja, dass das für ganz viele andere Teams eben genau das Gleiche auch zutrifft. Also ich meine, sicher bei einem FC Basel, sicher bei einem FC Lugano, wahrscheinlich bei Sion, St. Gallen und Thun weisst du noch am ehesten von der Form her, von der Spielweise, auf was du dich kannst einstellen. Aber das wird es gerade so spannend machen, gerade wenn es dann die Direktbegegnung gibt, Lugano-Basel, Lugano-IB, IB-Basel, wo es ja wirklich Stand jetzt um die Plätze 3 und 4 wird gehen. Das ist das, wo die Spannung so ausmacht, wo definitiv wird kommen in den letzten 8 Matchen.
Hey, da habe ich vielleicht noch einen Take dazu. Also ich habe Lugano ein bisschen unter Verdacht, weil auch die extrem schwammig sind. Ich betraue es zu, weil einfach auch nochmal so viel mehr Qualität im Team vorhanden ist als bei den meisten anderen Mannschaften. Nominell, finde ich, dürfen wir durchaus auch darüber diskutieren, ob eigentlich am meisten Qualität beim Kader von den Young Boys vorhanden ist. Aber jetzt Lugano, habe ich das Gefühl, könnte da noch Einfluss nehmen in dem Kampf, eher im Negativen, weil dort irgendwann könnte klar sein, okay, die Ziele, die werden eventuell verpasst und dann lässt man los. Das ist ein bisschen der Vibe, den ich von Lugano habe aus den letzten Wochen.
Sicher auch spannend zu sehen, was am Dienstag passiert. Ja. St. Gallen-Lugano ist ja verschoben worden. Je nachdem können sich dort St. Gallen schon 8 Punkte absetzen. Ja. Von Lugano und dem FCB mit einem ordentlichen Polster in die letzten Wochen starten. Darum stand jetzt, habe ich auch das Gefühl, Lugano, Basel, Sion, IB machen hier Platz 3 und 4 unter sich aus und Thun und St. Gallen werden vorne bleiben.
Spannend, spannend. Ja, jetzt kommen endlich langsam die Abrechnungszeit, sowohl in der Super League als auch allgemein im Weltfußball, wird hier langsam abgerechnet und das macht halt schon unfassbar Spass. Spass hat mir, wie ich schon angedeutet, auch gemacht hat der FC Winterthur, und zwar gegen Luzern. In einem Spiel, ich habe es nur so halb gedacht, dass bei den Knoten können platzen bei Winti. Es hat sich so ein bisschen angedeutet, oder hast du das auch so wahrgenommen?
Ich glaube, es ist beides. Zum einen hat Winti sicher gewisse Aufwärtstendenzen gezeigt, wo man ein bisschen hat können sehen, okay, vielleicht setzen sie doch nochmal an zu dieser Aufholjagd. Und zum anderen, das haben der Mario Frick und der Remo Meier nach dem Spiel auch gesagt. Ich glaube, der Mario Frick hat sogar recht extrem gesagt, dass sie schon sehr viel Aufbauhilfe geleistet haben. Es gab das zweite Mal in Luzern richtig, gewonnen. Richtig. Darum, das ist wahrscheinlich der Grund gewesen, wieso du das so ein bisschen gesehen hast. Ich würde jetzt lügen, dass ich mir da mega viele Gedanken vorhin gemacht habe. Hat zwar im Fantasy, habe ich recht auf Luzern gesetzt, bin ich natürlich wieder mal bestraft worden. Aber ich habe mich auch gefreut, weil ich fände es sehr cool, wenn es da unten auch nochmal spannender wird werden.
Also vielleicht, ich kann das ja noch ein bisschen ausführen, oder? Was für mich so ein bisschen die Sachen gewesen sind, wo ich das Gefühl hatte im Vorhinein, oder? Wir haben die Bar-Szene im Kopf von Nishan Burkhardt, wo wichtige Goal-Szenen nicht verwerten kann und knappe Niederlagen bedeuten für Winti. Der trifft in diesem Spiel, also bei ihm finde ich, widerspiegelt sich gut auch die Geschichte von Winterthur, die sich so in den letzten paar Wochen abgespielt hat. Zum anderen finde ich auch wie das Spiel ausgeht, oder? Jetzt hat man oft so knappe Spiele gehabt, wo man zum Teil auch schon in Führung gegangen ist, wo man dann aber nicht können über die Zeit retten. Und wenn du jetzt gerade das Spiel auch anschaust, oder? Also ich habe diverse Szenen gesehen, wo sich noch einer reinwirft, auch wie es abgeführt worden ist. Ich habe das Gefühl, die glauben wirklich dran und sind mit einem guten Mindset in dem Match drin gesehen. Und durch das irgendwie auch belohnt worden. Das Spiel hat locker auch mit einem X können ausgehen, geschweige denn Luzern sich auch das auf seine Seite ziehen. Aber ich finde schon, dass das Spiel so ein bisschen die Arbeit widerspiegelt, die Winti jetzt in den letzten Wochen geleistet hat und halt nicht belohnt ist und jetzt aber mal zu Recht auch belohnt worden ist.
Ich finde auch, dass es zu Recht ist, dass sie mal belohnt worden sind. Gleichzeitig hängt sie auch immer mit dem Gegner zusammen, der ja am Anfang eigentlich schon sehr schnell mal zwingend höher führen müsste. Also, Luzern hat ja da wieder, also aus meiner Sicht zumindest, die Luzern recht losgelegt wird, Feuerwehr, klar, Penalty 1-0. Ja, dann gibt's noch recht viele Chancen gefühlt und dann gibt's einfach den Cut irgendwie, wo wir bei Luzern schon ein paar Mal gesehen haben. Fällt mir jetzt spontan das Spiel gegen Thun ein, wo sie auch gerade relativ gut in Form gewesen sind und dann einfach mega abbauen und dann spielt plötzlich gefühlt nur noch Winti. Klar, am Schluss ist Capino wichtig, hat gute Saves, Lorenz fairerweise auch, aber so in dieser Zwischenphase, also nach der ersten halben Stunde und vor der letzten vielleicht 15, 20 Minuten, ist größtenteils Vinti am Spielen und das ist auch jetzt die Unvorhersehbarkeit, wo Luzern halt auch oft an den Tag gelegt hat, die Saison.
Ja, also ich kann mir es noch ein bisschen so erklären, dass wir mit Winterthur natürlich auch eine Mannschaft haben, die jetzt nicht per se spielbestimmend kann oder möchte sein. Und für mich ist Luzern halt auch eins von diesen Teams, wo traditionell vielleicht eher ein bisschen Mühe damit hat, wenn das Spiel eher die Verantwortung um das Gestalten bei ihnen liegt. Das habe ich schon zigmal gesagt. Da gibt es ein paar Mannschaften und Luzern zähle ich da auch dazu. Hat das Spiel machen nicht unbedingt gern und wie gesagt, wie du es angetönt hast, es hilft dann natürlich auch nicht, dass mit der ersten Chance Winterthur trifft, oder? Das ist schon auch so etwas. Mhm. Im Momentum vom Spiel, im Kopf vom Spieler ist das jetzt nicht gerade so dreibuchmässig. Und ja, Luzern hat mir auf so Situationen dann amigs reagieren. Gerade in dieser Phase, es gibt auch die Phase gegeben, wo sie immer noch zurückgekommen sind nach einem Rückstand, die hat es auch gegeben, aber jetzt in dieser Saison sieht man verschiedene Gesichter vom FCL.
Remo Meier hat es als Body-Fußball bezeichnet im Interview, wenn ich das richtig verstanden habe.
Geiler Begriff.
Ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, was ich mir unter dem vorstellen, weil Partyfußball ist eigentlich für mich ein sympathischer Begriff. Aber, also, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, aber haben wir da Partyfußball notiert? Wie würdest du es interpretieren?
Ja.
Einfach so ohne Konzept, oder? Einfach mal drauf los.
Also, ich hatte jetzt den Eindruck, dass es vielleicht auch mit dem ein bisschen eine impulsive Geschichte, ein bisschen undiszipliniert gemeint ist. Ja, wo eher auf dem Faktor Spass und Zufall sich beschränkt. Und ja, aber da, also dementsprechend, ich finde die Zusammenfassung ist jetzt nicht so verkehrt. Was Luzern schon lange hat, ist, dass der Fußball oft ein bisschen wild ist. Das hat aber auch einfache Gründe, oder? Mit so vielen Spielern, die eingesetzt werden, die zum Teil einfach auch wirklich jung sind und wo noch nicht lange aktive Fußball spielen, lässt sich das relativ gut erklären. Ich meine, auch jetzt wirft er irgendwie am Schluss noch einen 18-Jährigen, glaube ich, rein, oder? Wo dann einen Big, einen auf dem Fuß hat. Von dem her, ja. Ich find's sehr, sehr kreativ ausgedrückt, ehrlich gesagt.
Hoffe ich umso mehr, dass ich ihn richtig verstanden habe, aber.
Ja, nein, weißt, aber jetzt auch zum Beispiel der Oskar Gabwi zum Beispiel, finde ich, ist jetzt nicht so ein schlechter, aber im positiven Sinn ist jetzt nicht so ein schlechter Vergleich als Badi-Fußballer.
Eben, ich finde den Begriff grundsätzlich auch nicht irgendwie mega negativ korreliert, also. Aber ich nehme nicht an, dass er es positiv gemeint hat.
Ja, in dem Zusammenhang aber nicht, nein. Auf jeden Fall, ja, also dementsprechend, das muss man schon auch noch sagen, mit dem spätestens dieser doch ein bisschen unnötigen Niederlage auch für den FCL die Chance auf Top 6 offiziell eigentlich abgefahren. Aber ja, widerspiegelt auch die Saison. Also da haben wir kurz mal noch gedacht, vor ein paar Wochen, eventuell könnte es noch etwas werden, aber das ist wahrscheinlich der Knackpunkt gewesen, oder die unglückliche Niederlage gegen IB damals.
Das sehe ich auch als Knackpunkt. Also so als definitiver Knackpunkt, dass es nicht mehr in Top 6 langt.
Und Vinti wiederum. Ich muss sagen, da bei Vinti sehe ich tatsächlich, und ich kann es nicht glauben, dass ich so naiv gewesen bin und eigentlich im Verlauf der ganzen Saison nie gesagt habe, dass man Vinti nicht darf abschreiben. Mittlerweile muss ich es revidieren und sagen, ich glaube, bei Vinti kann etwas gehen. Die haben den besten Drive im Abstiegskampf jetzt gerade. Sie haben ihn eigentlich immer schon gehabt, auch traditionell. Und jetzt kommt eine Mannschaft auf die Schützenwiese, wo man auch schon vor ein Problem gestellt hat daheim mit dem FCB. Man hat noch die Direktuell, weil sie ja auch rechnerisch noch relativ gut jetzt wieder möglich ist unter der Voraussetzung, dass die Konkurrenz nicht zu viel punktet. Ich glaube, da ist noch etwas möglich.
Es ist definitiv etwas möglich. Es ist ein harter Brocken, aber man spielt noch zweimal gegen GC.
Genau, genau. Sogar. Das letzte also, reguläre ist daheim,
zwei Siege. also das Spiel in der 33. Runde ist daheim. Und nachher ist ja, weiss ich gerade nicht, wie es dort, ob es aufgeht bei allen Teams, dass sie gleich oft daheim
Auswärtsspiele haben. Im Zweifel hat GC, gelesen, Zweifel hat GC 5 Auswärtsspiele, okay, weil immer Konzert stattfindet.
Ja, das hoffen wir jetzt mal für die Fairness nicht. Aber eben, ich meine, das ist eine einfache Rechnung. Du gewinnst die beiden direkt aktuell, dann bist du vor GC und dann sind natürlich die anderen Match noch, aber das ist sicher noch etwas drin. Ich meine, jetzt in den letzten 3 Runden eben eine Direktbegegnung. Vinti hat der FCB und Lausanne. GC hat Servette und Sion. Also, ich glaube, Servette und Lausanne können sicher im Moment kann man ausschlagen. Ja. Wahrscheinlich GC gegen Sion und Vinti gegen FCB ist man gleich Aussenseite. Aber also, es wird auch dort, es wird sehr spannend, definitiv. Und ich fände es auch cool, wenn es in dieser Relegation Group auch noch bis zum Schluss um
etwas wird. Also.
Und wer weiß, vielleicht ziehen sie sogar noch den FCZ rein. Ja. Wer weiß.
Würde ich alles nicht ausschließen. Und wie gesagt, also momentan würde ich mein Geld schon auch auf Vinti setzen, dass da noch ein Exploit möglich ist im Vergleich zu allen anderen. Habe ich das Gefühl, die können halt einfach Abstiegskampf. Und so haben sie auch gespielt am Wochenende.
Und Kampfansage ist gekommen vom Theo Goya nach dem Match. Aufpassen, hat er gesagt. Also,
recht hat er.
Die sind.
Let him cook, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Let him cook, kommt perfekte Überleitung zum Metinio, oder?
Ja, das sagst du mir jetzt, oder? Du bist vor Ort gewesen und hast das Ganze dir live noch gegönnt. Ich weiss jetzt aber nicht, also ich stelle jetzt mal die Frage, ist es denn ein Augenschmaus gewesen, sind Feinschmecker auf ihre Kosten gekommen oder täuscht das Resultat ein bisschen?
Ja, also da ist jetzt mehr auf den Torjubel vom Metinio bezogen gewesen, wo nach beiden Goal irgendwie sein Gnabry-Süppli gekocht hat. Sonst, naja, also eben, mein kurzer Auftritt im Schweizer Fernsehen hat es eigentlich gezeigt, dass es nicht ein mega Augenschmaus ist.
Können wir die Aufnahme zeigen auf Instagram in der Story? Oder, das fasst ja eigentlich müssen wir gar nicht über den Match reden, so aussagekräftig wie die Aufnahme ist.
Können wir gern posten. Es ist nicht ein mega vorteilhafter Ausschnitt, aber es ist, ja, es passt eigentlich ziemlich gut zu diesem Match. Vielleicht auch noch ein bisschen zu meinem Samstag oben, aber es ist so nicht der spannendste Match gewesen. Wo aber fairerweise auch ein bisschen dran liegt, dass Servette sehr wenig angeboten hat.
Hey, aber, also, Serbien bietet ja allgemein die Saison nicht allzu viel an, in der Regel, mit einigen wenigen Ausnahmen. Ich kann mich da an Explo erinnern, gegen St. Gallen mal auswärts, aber sonst so grundsätzlich. Auch traditionell Serbien in Basel ist immer oft ein bisschen dürftig, ist mir eingefallen zu diesem Spiel.
Sie haben ja miserable Statistik, irgendwie, ich glaube, einen von den letzten 20 Matches nur gewonnen im Jockeli. Und so sind sie auch auftreten, ehrlich gesagt. Also klar, bist am Schluss, plötzlich bist du wieder bei 2-1 dran, aber in der Phase, wo sich der FCB im Moment befindet, ist es mehr Aufbaugegner wie Härteprobe. Mhm.
Was hat denn der FCB aus deiner Sicht gestern im Verhältnis zu den schwächeren Auftritten jetzt von der vergangenen Woche besser geschafft?
Also sicher haben Temperaturen wieder eine Rolle gespielt. Die sind ja wieder ein bisschen kälter gesehen. Das gefällt ja dem FCB unter dem Stefan Lichtsteiner. Die sind sicher für Basel einfacher gesehen, wie es für Servette. Nein, sei es. sicher nicht. Hey, ich glaube, man hat sich recht gut auf die Schwächen von Servette eingestellt. Gerade bei Standards. FCB ist jetzt auch nicht ultra bekannt diese Saison für irgendwie ausgeklügelte Standardsituationen.
Ja, im Gegenteil, gerade spezifisch defensiv. Findet man ja doch das eine oder andere, wo der FCB nicht so gut macht, oder?
Definitiv, und die hat man ausgenutzt, die Anfälligkeit von Servette. Ja. Sonst habe ich auch das Gefühl gehabt, offensiver ist ein bisschen mehr angeboten worden an, an, an Kombinationen. Aber schlussendlich muss man sagen, dass es auch nicht gerade mega ein Zeichen für tolle Offensive ist, wenn alle drei Goal mehr oder weniger Weitschüsse sind. Ich glaube, alle drei, außer nein, das dritte nicht, aber das erste und das zweite auch noch abgefälscht sind, so ein bisschen glücklich zustande gekommen sind. Also ich glaube, es ist ja Pflichtsieg gegen Aufbaugegner, würde ich dem Spiel jetzt als Fazit geben.
Ja, du sagst etwas Interessantes, oder? Auch was die Goalschützen angeht, hat der Medinho mit dem Doppelpack das Ding mehr oder weniger eigentlich allein entschieden, obwohl, das muss ich auch noch dazu sagen, ich habe einen leichten Eindruck, dass der dritte haltbar ist. Joel Malfindi fliegt eher ein bisschen pomadig, aber ich bin kein Goalie, also vielleicht weiss er das auch besser. Aber ja, und gleichzeitig Medinho ist für mich auch im Spiel schon gegen St. Gallen eigentlich der Spieler gewesen, wo sich noch qualitativ hat können abheben von den sonst eher anderen, schwächeren Auftritten von den Spielern her. Ich finde, die Mannschaft ist schon immer noch maximal in der Findungsphase. Also auch logisch, oder, mit dieser ganzen Wechselgeschichte um den Trainerposten, aber ja, also ich kann noch nicht wirklich sagen, ich habe jetzt noch nicht das Gefühl, ich kann sagen, in welche Richtung es bei diesem Team geht. Für das ist es schon immer noch eher schwammig.
Ich glaube auch, der Lichtsteiner hat das Team noch nicht gefunden. Also ich meine, er rotiert jetzt den Coindredi wieder rein, wo wenig Auftritt von Anfang an hatte. Der Dominik Schmid spielt wieder von Anfang an, der Scheck spielt wieder auf dem 10. Der Salah spielt von Anfang an, also es sind immer wieder mal ein paar Wechsel drin. Ja, ich meine, Dominik Schmid rechtfertigt es natürlich mit dem 1-0. Hinten hätte ich jetzt aus Sicht FCB gern mal bald Omeragic und Danilius zusammen gesehen, aber da das wird jetzt auch nicht.
Auf das.
Kann jetzt wieder warten, weil der Omeragic verletzt raus hat müssen und vom Danilius ersetzt worden ist.
Richtig.
Ja, sonst ganz viel mehr kann ich wie eigentlich gar nicht so sagen. Also, vielleicht nur noch, was ich mir notiert habe. Ich meine, du hast das 3-1 angesprochen, was haltbar scheint. Ich meine, beim 2-0, was macht der Ruhe dort? Also, so wie ich jetzt seine Bewegung interpretiere, denkt er, der Ball geht neben dem Goal durch. Weil er könnte ihn ja weghauen und lüpft so die Hände, ich lasse ihn quasi chillig in Abstoß haben und dann geht er aber noch hinten rein. Also, es ist jetzt wirklich, ich glaube, man muss jetzt hier mal noch das Spiel am Wochenende abwarten beim FCB, weil ganz viel Schlussfolgerungen kann man aus dem Spiel schon nicht ziehen. Da muss man eher bisher kritisieren als beim FCB loben.
Ja, ja, gibt er recht. Also ich glaube, in dieser Situation vom Ruhe, ich glaube, der Ruhe will eigentlich das Gleiche machen wie der, der vor ihm steht. Er schließt ja wie bei und glaube, will ihn eigentlich. Geht davon aus, dass er an sein Bein spickt, aber weil er ja dann abgelenkt wird, verändert er die Richtung. Den meinst du, oder?
Nein, das 2-0.
2-0 meinst du?
Also der erste Medinho-Schuss, der ja auch nicht der klassische Witschuss ist, schießt ihn ja zuerst am Boden.
Der Ball kommt mit 10 km/h angefühlt, ja.
Eben, ja, komisch.
Ja. Nein, gibt er recht eben. Also Servet ist sicher auch nicht der Gradmesser, gerade aktuell. Nichtsdestotrotz, also ich würde da schon auch noch gern, weil du bist ja letzte Woche nicht da gewesen und hast die Aussage von Stefan Lichtsteiner schon so leicht humoristisch aufgegriffen. Ich würde da schon auch noch gern bei dir so ein bisschen nachfragen. Allgemein, oder? Du bist ja jetzt gestern auch gerade im Stadion gewesen. Wie die Stimmung so ist, vielleicht auch so ein bisschen in den Fankreisen. Ich habe das in der letzten Woche Folge schon gesagt. Dave Dagg ist ja angestanden, oder? Und hat auch mal wieder ein Statement gegeben. Ich finde, eins, der überfällig war. Aber jetzt würde es mich wirklich mal wundern, wie du das siehst, wie man die Aussagen wahrgenommen hat. Das finde ich sekundär, aber wie die Stimmung rund um das Team ist und um den Verein.
Also ich sage, dass die Aussage, um doch noch schnell auf die eingehen, dass die von wahrscheinlich 99% eher als peinlich ausgelegt worden ist, da müssen wir nicht drüber reden. Auch wenn er sie nochmal ein bisschen relativiert hat, das ist wahrscheinlich das Mindeste, was er hätte können machen, aber dass es hängen geblieben ist, dass dort kommunikativ im Moment irgendwie auch ein bisschen eine komische Phase ist mit nach Luzern komplett auf die Mannschaft hauen und jetzt die Mannschaft mit so komischen Argumenten irgendwie den Rücken probieren zu stärken. Das ist sicher komisch. Ich sag, sportlich ist es ähnlich, eben wie ich vorhin schon gesagt habe, wie bei IB. Man weiss einfach nicht ganz, was man erwartet, was man erwarten kann. Also wir haben gestern auch vor dem Match noch so ein bisschen drüber geredet, eben Servette, wo im Moment ja auch in einer klaren Tiefe ist. Die könntest du jetzt auch mal einfach hoch raushauen aus dem Jockeli. Mit einem Sieg, wo vielleicht viele Fragen dann ein bisschen weniger dringend macht, weil man einfach mal wieder hat können zeigen, dass man noch shooten kann. Das heisst doch auch nicht wirklich ein überzeugender Sieg, aber den hat es halt einfach schon lange nicht mehr gehabt. Und dann können wir so aussetzen wie die erste Halbstunde in St. Gallen, wie in Sion. Und wenn du gewünscht, dann gewünscht eigentlich auch nicht mega überzeugend wie in Lausanne und jetzt gestern. Also es ist einfach so, ja, es ist einfach, es sind Fragezeichen rum, wo schon die ganze Saison auch in der Konstanz drin gewesen sind. Klar tut man die noch ein bisschen mehr im Moment auch noch dann wieder auf die Trainerentscheidung projizieren, ob das die richtige gewesen ist. Also es sind sehr viele einzelne Strömungen. Jerdan Shaqiri hat ein langes Interview gegeben, wo er eben auch ein bisschen Zweifel geäussert hat über den Entscheid, dass er gerne mit dem Manja zusammen geschafft hat, dass der Zeitpunkt oder vor so drei entscheidenden Spielen. Es reden alle ein bisschen, es wirkt nicht immer ganz koordiniert, kommunikativ, und das trägt nebst dem Sportlichen sicher dazu bei, dass es auch nicht gerade die einfachste Situation ist beim FCB.
Aber ist denn wirklich der Eindruck auch, dass man den Stefan Lichtsteiner da schon voll in die Verantwortung nimmt, weil klar, ich habe das jetzt auch nicht grossartig ernst genommen, die Aussage nach dem Spiel gegen St. Gallen. Aber die Frage, die sich da mehr stellt, ist ja eher, ist es denn überhaupt so mega relevant? Er steht halt einfach zuvorderst vorne als Gesicht in der Verantwortung und ist am nächsten an dieser Mannschaft dran. Aber du hast ihn ja auch gesagt, zum Beispiel, oder die erste Halbstunde gegen St. Gallen, dass die nicht verzeihbar ist, so schwach wie das Team auftreten ist. Oder? Dort, wo ich mir auch genauso wie bei der Aussage so vorgestellt, liegt das denn wirklich an ihm? Weil ich glaube persönlich nicht. Ich glaube nicht, dass es grossartig mit ihm etwas zu tun hat. Klar, tut er sie einstimmen und so. Aber wenn die erste Halbstunde etwas gezeigt hat von dem Mann, dann, dass das Team dem Druck, wo es in St. Gallen geben kann, jetzt zum Beispiel, nicht kann standhalten. Und da kann auch nicht viel dafür, habe ich das Gefühl.
Ich meine, ich habe schon die ganze Saison auch schon unter wieder wie Mania gesagt, dass es mir zu einfach ist, einfach nur auf den Trainer zu schiessen. Ich glaube einfach so, die sind doch halt wieder auf die Kommunikation gekommen, so kommunizieren, so Ausreden finden, das zeugt jetzt für mich persönlich eher von einer Überforderung. Mhm. Wo ja auch auf eine gewisse Art nachvollziehbar ist, wenn man aus der ersten Liga als Trainer auf die grosse Schweizer Bühne kommt. Klar kannst du jetzt sagen, ich meine, der ist so lange Profi gewesen, der sollte das eigentlich auch besser wissen.
Verstand ich davon.
Aber ja, das ist sicher etwas, wo da ein bisschen hängen bleibt. Jetzt rein ihn in die Verantwortung nehmen. Ich glaube, der David Degen hat jetzt ein Statement gemacht und ich hätte jetzt auch gesagt, er muss das machen, weil ich habe mir nur so den Gedanken gemacht, ich meine, ein Club, eine sportliche Führung sieht nie gut aus, wenn man einen Trainer muss entlassen, relativ schnell. Ich sage jetzt Beispiel Manja. Der hat auch dort in der Kaderplanung irgendwie etwas nicht geklappt und der Trainer ist halt einfach das einfachste Schräubli, wo man kann drehen kann. Aber so einen grossen Gesichtsverlust, wie jetzt schon über einen Trainer müssen reden, nachdem man ihm als Trainer ohne Erfahrung direkt die Chance gegeben hat, ihm einen langen Vertrag gegeben hat, von einem Projekt geredet hat, wenn man jetzt hier schon würde, am Trainer irgendwie zweifeln, dann, also so einen Gesichtsverlust hat es wahrscheinlich noch nie gegeben, in diesem Ausmaß. Und darum bleibt der sportlichen Führung nichts anderes übrig, als ihm im Moment den Rücken zu stärken. Weil wenn sie ihn müssen lassen, dann kann es nicht die einzige Personalie sein, wo dann muss gehen.
Ja, aber das ist mir schon bewusst. Also das sehe ich gleich. Ich glaube auch, selbst wenn er in der Kritik intern steht, würde stehen, dann würde man das nicht machen, genau aus den von dir aufgeführten Gründen. Aber also, ich habe das Gefühl, da ist mein Punkt vielleicht nicht ganz übergekommen in Bezug auf die Aussagen von Stefan Lichtstein. Oder vielleicht betrachtest du sie einfach anders. Weil, keine Ahnung, ich finde, man geht viel zu wenig auf die Situation ein. Wie du sagst, oder man redet ein bisschen über das und über das, aber faktisch ist doch, angefangen hat es mit einer Trainerentlassung zur Unzeit. Und bis zu dem Zeitpunkt ist aber schon klar gewesen, dass die Mannschaft sportlich nicht ganz das kann erfüllen, was man sich vorgestellt hat. Und das, das allein hat alles noch nicht mit dem Lichtstein zu. Die Aussagen, die dann kommen, oder die Szene auch mit dem Sodicek und so, das macht dann neue Diskussionen auf und da sieht er auch nicht gut aus und dafür das ist er selber verantwortlich. Aber ich finde, auch das hat eigentlich mit der Situation nicht so viel zu, weil bei allem Respekt, aber ich glaube, auch wenn man den Trainerwechsel nicht gemacht hat und man ja geblieben wäre, hätte das ziemlich ähnlich ausgesehen.
Das glaube ich auch, ja.
Und darum ist so ein bisschen meine Frage, oder? Über was diskutieren wir? Oder wissen wir, oder weiss man das zu Basel auch noch nicht so recht? Ist das vielleicht der Eindruck, oder? Dass alles gerade sehr schwammig ist momentan?
Also ich meine, dass man über eine Kaderplanung redet, das ist ja auch nichts Neues. Ich meine, im Wintertransferfenster der Stürmer versprechen und dann aber keine holen. Jetzt mittlerweile ist der Stürmer Nummer 1 ist einer, der vor der Saison absolut niemand auf dem Schirm hatte. Dass da sicher über die Bücher muss gegangen werden im Sommer, das ist eh klar. Darum, ich sage sportlich. Ich glaube nicht, dass sportlich das Thema per se der Stefan Lichtstein ist, sondern dass das Team einfach ihre Qualität nicht oder seine Qualität nicht auf den Rasen bekommt. Ich sage, die Kommunikation, die im Moment sehr unkoordiniert wirkt, die dreht einfach noch dazu bei. Also eben, Schockierung in dem Interview, dann sagt David Tage im Clubfernsehen etwas, dann sagt er Danilo im Interview noch ein Match. Ja, im Stadion-TV da. Der Danilo sagt noch ein Match, aber dann irgendwie gefühlt, glaube ich, wieder etwas anderes wie der Lichtstein an der Pressekonferenz, von wegen Stichwort Mannschaftsrot, wo man irgendwie wieder gemacht hat. Ich kann es jetzt auch noch nicht ganz genau gelesen, alles. Aber es wirkt jetzt unkoordiniert, die Kommunikation, und das dreht halt, wie man es bei anderen Vereinen auch, gesehen hat schon, wenn es auf dem Rasen nicht funktioniert und nebendran, dann gibt's einfach so ein ungutes Gefühl im Umfeld. Und das müssen sie sicher auch in den Griff bekommen, nebst dem Fakt, dass es jetzt sportlich sicher noch darum geht, irgendwie die Qualität auf den Rasen zu bringen, weil man das sicher hat, immer noch, trotzdem. Aber vielleicht, um deine Frage nochmal zu beantworten, es ist nicht so, habe ich das Gefühl, dass die Verantwortung oder der Frust ab dem Resultat einfach ungefiltert auf den Stefan Lichtsteiner geht. Das fände ich jetzt auch nicht fair.
Okay. Dann schauen wir doch, wo das noch anführt und hoffen vor allem, dass man, wenn es das nächste Mal zu bestaunen gibt im Fernsehen, Till sieht mit jubelnden Händen oder zumindest nicht in einem gähnenden Zustand.
Das ist gut. Nächstes Mal gibt man mir, dass ich ein bisschen mehr schlafe vor dem Match.
Wunderbar. Also, dann ist das gut für dich. Können wir den Wechsel machen zur AWSL? Dort ist nämlich auch wieder gespielt worden. Es war eine recht lange Pause gewesen, habe ich das Gefühl gehabt, irgendwie. Nazi-Pause. Mhm. Auf jeden Fall ist aber wieder gespielt worden. Auch hier das Spiel von St. Gallen ist verschoben worden. Wie auch bei den Männern. Aber sonst ist gespielt worden, und zwar hat der FC Aarau daheim gespielt gegen den FCZ, gegen die FCZ Frauen, und leider nicht können auf Luzern aufholen. Die drei Punkte, wo momentan Abstand herrscht, sie verlieren eben 0-2, und für den FCZ sind es wichtige Punkte im Kampf um, auch wie bei den Männern, Platz, sagen wir, 2-5.
Ja, also im Mittelfeld ist es relativ eng. Da geht es natürlich um Positionierung für die Playoffs, wo der FC Zürich und der FC Basel da wichtige Siege haben können einfahren jetzt. Allgemein jetzt nicht die Runde von den grossen Überraschungen gesehen. Ich glaube, das Spannendste ist noch gesehen, dass Luzern es fast geschafft hat, einen mega wichtigen Punkt im Kampf um den letzten Playoff-Platz im FCB abzuknüpfen. Absolut. Sonst, ich meine, Zürich gewinnt, Servet gewinnt, die FCB gewinnt, IB gewinnt. Ist nicht so die ultimative Story gesehen für diesen Spieltag.
Ja, du hast recht. Luzern, es dürfte sehr hadern mit dieser Situation, oder? In der Nachspielzeit das Gegengoal bekommen und damit auch die Niederlage kassiert. Das wären massive Big Points gewesen. So bleiben sie in Schlagdistanz. Aber ja, wie du sagst, sonst das Resultat an sich eigentlich so ein bisschen erwartungsgemäss gewesen. Thun kassiert die erste Niederlage in diesem Jahr. Und zwar ziemlich deutlich. Dort gibt es im Kantonsderby gegen die Young Boys ein 4-0. Aber auch das war zu erwarten gewesen, wie du es sagst.
Ja, und Servette zieht halt unglaublich ihre Kreise dort vorne. 15 Spiele, 13 Siege, 2 Unentschieden, erst 4 Gegengol. Wenn so ein Team so viel besser ist, finde ich dann halt eben, manchmal wird das so der Playoff-Modus ein bisschen unfair, aber wenn sie es in der Regular Season schaffen, alle zu schlagen, dann müssen sie es halt einfach in der Playoffs dann auch.
Ja, und ich glaube, momentan gibt es nicht viel, wo gegen Servette Genf spricht. Also, das heißt, es hat noch keine einzige Niederlage in dieser Saison, nur 2 Unentschieden, der Rest alles gewonnen. Maximal die beste Tordifferenz, meiste Goal geschossen, wenigste bekommen. Also das wird sicher eine Herkulesaufgabe, ja, dass Servette nicht Meister wird für die anderen Teams.
Absolut. Und jetzt gibt es eine englische Woche. FCB St. Gallen im Jockeli, oder?
Richtig, richtig. Eventuell wohne ich dem Spiel sogar bei. Ist noch nicht ganz abschließend geklärt, aber es wäre eigentlich eine lässige Geschichte, ja, wenn es schon im Stadion stattfindet, da auch dabei zu sein. Das Spiel ist ja schon um 6, ist ein bisschen früh, aber mal schauen, vielleicht klappt das trotzdem. Und ja, GC IB sicher auch ein tolles Spiel zum Verfolgen. Denn ich nehme mal auf dem Campus, nein, stimmt gar nicht. GC Frauen spielt ja eigentlich immer im Letzi mittlerweile. Auf dem das sicher ein Spiel, wo man auch muss drauf schauen muss. Und dann dürfte es ja gar nicht mehr allzu lang gehen, bis da Playoffs losgehen. Richtig?
Welches Spiel? Ja, noch 3 richtig. Spiele auch, ja. Der
Spieltag ist am 4. April. Also dort wird schon bald abgerechnet.
Gut. Hey, die Stundenmarke ist geknackt. Allerdings nur knapp. 1:02. Ich noch ein bisschen über die Champions League reden.
Also ich war absolut offen, darüber noch ein bisschen zu philosophieren. Für uns geht es ja beide noch ein bisschen um etwas. Bei dir mit der Chelsea FC sicher die ein bisschen ungemütliche Ausgangslage. Ich bin da noch halbwegs auf der sicheren Seite, aber durch ist Barca auch noch nicht gegen Newcastle. Ja, unentschieden gespielt. Aber ja, erzähl, was erwartest du von diesen Partien? Zuerst mal, das ist mir jetzt gerade noch in den Sinn gekommen. Ich nehme an, du wirst wahrscheinlich auch ein bisschen reingelost haben, wie der Robin und ich so komplett daneben gelegen sind bei Real gegen City. Jesus Christ.
Ja, ist krass. Das hat jetzt auch nicht so gesehen, dass der Valverde da City so abschließt.
Ja, wenn wir schon beim Begriff sind, also der Fede Valverde hat das definitiv auch gekocht. Leg doch mehr rein.
Aus dem Nichts. Hey, einfach ein Hattrick gar nicht zaubert gegen
ja,
City.
Ja, und also von der Ausgangslage her, gut, ein Team mit so einer Geschichte, speziell in der Champions League wie Real Madrid, darfst du nie abschreiben, Floskeln, aber ist eigentlich schon ein bisschen mit dem Rücken zur Wand gestanden aufgrund von der Kadersituation, so viel Verletzte im Team. Dass der Dan City so abgebangt ist, das verdient schon seinen Respekt. Das habe ich wirklich nicht gesehen.
Es ist wirklich einfach das Real in der Champions League, wie du sagst, das ist einfach immer gefühlt eine eigene Welt. Da können sie in der Liga noch so unter Toren miesen. Also verhältnismäßig unter Toren miesen, Verletzungen, aber die sind einfach meistens einfach auf den Punkt parat.
Ja, ich glaube, das ist so der springende Punkt. Das ist noch interessant. Ich habe jetzt gerade vorhin noch gelesen, dass ungewöhnlicherweise der Pepe jetzt seiner Mannschaft heute, glaube ich, freigegeben hat. So als Verzweiflungstat gefühlt, muss man schon fast sagen, oder? Also mit einem 0-3, wenn man noch überlegt, dass der Vini noch den Penalty verschossen hat. Dort noch irgendetwas auszurichten, das wird eine verdammt schwierige Aufgabe.
Absolut. Etwas, was mich von diesem Spiel, aber auch zu anderen Spielen bringt, unglaublich viel Goalie aussetzen in der Runde, in der Champions League. Also, ich meine, beim 1-0 zieht der Donnarumma die Hand weg, weil er irgendwie das Gefühl hat, dass ich außerhalb vom Strafraum, aber er war innerhalb gesehen. Also, da hat er das auch können haben. Und ich meine, die offensichtlicheren sind natürlich bei Chelsea und bei Tottenham gesehen, die Aussetzer von den Goalies. Und auch sonst noch ein, zwei, weiß jetzt gar nicht mehr alle, aber kein gutes Spiel da gesehen für die Goalies.
Nein, fairerweise muss man dazu sagen, weder Tottenham noch Chelsea sind jetzt für outstanding Goalies bekannt im Vergleich zu jetzt der ein oder anderen Mannschaft. Donnarumma gehört sicher zu der Elite dazu. Aber also beide stehen, also sowohl Chelsea als auch Tottenham stehen mit dem Rücken zur Wand. Chelsea wird jetzt da vielleicht noch eher die bessere Karte zu erweisen, aber für die ist halt dann doch auch PSG und PSG gehört für mich auch immer noch zu den Favoriten auf Champions League. Die haben schon viel Qualität, wenn es dann darauf ankommt.
Aber das ist eben genau das, was mich so dermaßen genervt hat unter der Woche, dass der jetzt siehst, Tottenham verliert 5-2, Chelsea verliert 5-2 und wirft sie gefühlt ja auch zu Recht in den gleichen Topf. Aber ich habe beide Matches geschaut und Tottenham hat sich da so dermaßen selber geschlagen in der ersten Halbzeit. Und Chelsea war bis zur 75. Minute voll im Spiel gewesen, und hat dann einfach, also dort muss ich wirklich sagen, dort würde ich jetzt das Wort vercoacht absolut formulieren oder ins Maul nehmen, weil wieder die dann noch von einer super Ausgangslage in so eine beschissene Ausgangslage kannst manövrieren, das musst du schon auch mal zuerst mal schaffen. Klar, PSG hat unstrittige Qualitäten, aber das war wirklich nicht nötig gewesen, das verstand ich schon nicht ganz.
Gut, aber also das kann ja durchaus sein, oder dass es trotzdem, dass es für Coach gesehen ist. Aber wenn man jetzt so mal das Head-to-Head anschaut, was die Qualität der Spieler angeht, was denn da noch reinkommt, auch von Chelsea, da ist dann schon auch die Luft irgendwo durch dünn, wenn man es auch jetzt vergleicht mit PSG. Ich meine, der Kvaratskhelia, der kommt ja erst noch rein. Das kommt der Lee Kang in rein, wo ich auch finde, ich ein super Joker-Spieler aus Sicht von PSG. Der Majulu ist ein Junge, der auch wirklich schon die ein oder andere gute Partie gezeigt hat. Und jetzt das Vergleich, oder? Bei Chelsea kommt der Garnacho rein, bin ich kein Fan, hat seine Qualität, aber ja, das ist dann noch der, der noch am erprobtesten ist auf diesem Niveau. Der Deleb ist noch nie richtig angekommen bei Chelsea. Und der Romeo Lavia ist ein Randnotiz eigentlich als Spieler. Und ja, Reece James ist schon wieder verletzt, habe ich gelesen heute. Vertrag verlängert, aber schon wieder verletzt. Der ist einer der wichtigsten Spieler von Chelsea, oder? Aber der ist auch ständig verletzt. Also dort ist halt auch viel Unruhe rum, dass sich das dann in so einem Match äußert, wo es so um kleine Details geht. Das ist dann halt auch ja, die Schwierigkeit dort ganz oben raus, dort wird jeder kleine Fehler bestraft. Ich meine, du anschaust, Atalanta hat, respektive Vincent Kompany hat Atalanta auseinandercoacht in der ersten Halbzeit. Oder? Und es sind Details, wo so schnell einen Unterschied machen können.
Ja, schon klar. Ich meine, gut, wenn wir nochmal bei Chelsea bleiben, die Qualitäten, die sind da. Gleichzeitig im wichtigsten Spiel im europäischen Fußballkosmos, im WM-Final, nicht europäisch, im Weltfußball, hat Chelsea PSG auch auseinandergenommen, resultatmäßig zumindest. Und hat auch jetzt gegen PSG, finde ich, sehr gut mitgehabt, macht es 2-2. Und dann laufst du denen so ins Messer rein. Also, ich habe wirklich, glaube ab dem 3-2, wo eben der Goalie-Fehler war, einfach gesagt, hey, nimm das Resultat heim. Nimm das 3-2 heim. Klar, hast trotzdem immer noch Spieler auf dem Feld, er hat ja lange nicht gewechselt, wo du auch noch sogar das Resultat noch besser können machen. Aber dann gehst du in der letzten Minute noch so dermaßen hoch gepressen, dass du im Stand von 4-2 einfach nur ein Konter und das 5-2 einfängst. Und das verstand ich dann einfach nicht, wie man das, wieso man das macht. Und ja, die Wechsel qualitativ, klar. Du hast alle Namen schon gesagt. Da kommen natürlich andere Spieler rein bei PSG. Aber trotzdem, das hat mich sehr, sehr genervt, dass jetzt die Ausgangslage, die möglich gewesen wäre, jetzt nicht mehr da ist. Und klar, es ist noch nicht alles vorbei, aber ich bin jetzt doch nicht mega optimistisch, ja, dass wir das noch können
drüllen. Sehr schwierig, vor allem, wenn man bedenkt, dass PSG den Bus könnte parkieren, was sie sicher nicht werden machen, aber es wird sicher die ein oder andere Gelegenheit Konter zu fahren, und dort ist das mit die beste Mannschaft, was es momentan gibt. Aber du, gut, es ist alles möglich. Wie gesagt, auch City hat so viel Qualität, dass es nicht ganz unmöglich ist, obwohl ich auch dort glaube, es wird unglaublich schwierig. Till, was sagen wir zu der Überraschungsmannschaft aus Bodø/Glimt, wo das Ding ja unfassbar seriös und souverän gewonnen hat, letzte Woche gegen Sporting. Meinst du, die vergibt es noch? Ich habe das Gefühl, die Sporting hat fast noch am ehesten gute Karte, obwohl Bodø/Glimt ja eigentlich gar nicht anbietet.
Ich habe das Spiel noch nicht geschaut, verfolge natürlich aber die Merle-Geschichte auch. Haben ja gar keine Liga im Moment, glaube ich. Also die letzten 5 Matches von ihnen sind alles Champions-League-Matches gewesen, sie haben alles gewonnen. Also Bodø/Glimt-Fans könnten sich schon Tor schneiden nach 5 gewonnenen Matches in Folge. Und es war alles in der Champions-League gewesen. Kenne Sporting zu wenig, um jetzt hier irgendwie eine Aussage zu machen, ob die es noch drüllen können. Ich glaube, ich fände es einfach eine geile Story, wenn die dann im Viertelfinale auf Arsenal würde treffen. Klar, die haben mit Leverkusen auch nur 1-1 gespielt, aber das war für die natürlich eine Traumbühne für die Norweger. Für Arsenal, ja, vielleicht dann auch nicht das einfache Los, wie es auf dem Papier ist. Also die werden diese sicher auch nicht unterschätzen. Aber es ist einfach eine geile Story.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, Sporting und Benfica haben das ja nicht die allerbeste Phase eingezogen. Ich finde, bei Benfica hat man das schon in der Gruppenphase so ein bisschen gesehen. Sporting hat auch kuriose Resultate. Darunter war das verrückte Spiel gesehen. Wo ist das gesehen? Bilbao, oder? Erst gerade letzte, wo so heftig war. Aber jetzt in der Liga ist Porto eigentlich das Nummer 1 und wird da wahrscheinlich auch den Titel heimnehmen. Die sind ja dann in der Europa League anzutreffen. Von dem her, ich habe auch schon das Gefühl, dass Bodø/Glimt das könnte ziehen. Also ich bin da eigentlich zuversichtlich. Gerade auch, wenn man schaut, wie sie gegen Inter das Auswärtsspiel, das ich tendenziell als noch schwieriger einstufe, anschaue. Ja, gute Chance.
Ja, und was ist denn so als Favorit über die ganze Champions League?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage und ein bisschen fies, oder? Weil die beiden Turnierbäume so ungleich gestaltet sind. Das ist ja ein bisschen die Sache, oder? Also mit Ausnahme von Arsenal auf der anderen Seite sind eigentlich alle, sagen wir jetzt, in der breiten Masse vertretenen Favoriten auf der linken Seite, oder? Also die Rede ist von PSG, meiner Meinung nach, von City, Real, je nachdem, und auch sicher vor allem noch Bayern München, wo alle auf der gleichen Seite sind. Gerade aktuell, muss ich sagen, macht mehr Bayern München einen sehr, sehr, sehr spannenden und coolen Eindruck. Es ist natürlich so, wenn das, also Bayern ist durch, ich glaube, da braucht man nicht darüber diskutieren, die spielen ja mal daheim. Die werden wahrscheinlich auf Real Madrid treffen, was ja doch auch ein bisschen das Kryptonit ist von Bayern. Das ist natürlich schon nicht ganz, ganz einfach, aber ich finde Bayern sehr, sehr cool zum Zuschauen, gerade momentan. Ich habe die Hoffnung, dass Barcelona, weil sie relativ gut die Ausgangslage verwünscht haben, ich gehe davon aus, dass sie es gegen Newcastle werden machen. Sie haben es am Wochenende Sevilla sehr deutlich und souverän geschlagen, dass die auch Chance haben, zumindest ins Halbfinale zu kommen. Es wird Atleti werden im Viertelfinale. Das ist so ein bisschen ein Prüfstein, aber wenn man den meistert, dann spielst du gegen Arsenal. Ist ein Halbfinale, ist alles möglich. Aber so, wenn ich jetzt mit mir festlege, dann hätte ich gesagt, Bayern, PSG, eine von diesen zwei Mannschaften macht das Ding. Das war dann Halbfinale und Finale nachher. Aber ja, yeah. Das ist so ein bisschen mein Eindruck. Was sagst du?
Es ist schade, ich kann gar nicht viel anders sagen. Ich kann mich eigentlich fast nur anschließen. Ich glaube, Bayern die Saison mit dieser Offensive, aber auch, also eigentlich das Komplettpaket. Im Moment jetzt gerade ein bisschen Goalie-Problem.
Ja.
Also ich glaube, vier Goalies sind verletzt.
Aber verletzt, genau.
Gegen Atalanta wird das keine Rolle spielen, das ist klar. Aber ja, nachher wird es dann sicher schwieriger. Ich glaube, Bayern habe ich auch ganz oben auf der Liste im Moment. Arsenal sage ich nicht mehr so fest wie vor vielleicht ein paar Wochen. Die kämpfen sich ein bisschen so durch die Saison, habe ich irgendwie das Gefühl, ohne da jetzt jeden Match zu schauen, fairerweise, aber mehr so, die haben auch schon mehr überzeugt.
Gibt recht, ja.
PSG, klar, qualitativ genauso wie Real City, dürfen wir nicht vergessen, aber Barca, muss ich sagen, habe ich zu wenig gesehen die Saison, aber Bayern für mich schon ganz oben.
Ja, spielt halt einfach wirklich einen coolen Fußball. Wie du sagst, oder nicht nur auf der Goalie-Position, was so ein bisschen ein Fragezeichen ist, ob die dünne Kaderbreite zum Problem wird, wenn sich jetzt jemand noch verletzen sollte, was wichtig wäre. Als Beispiel Harry Kane müsste jetzt ersetzen, wäre sicher ungemütlich. Nicholas Jackson hat ja eine richtig dumme rote Karte geholt am Wochenende und ist sicher nicht eine 1-zu-1-Lösung. Nebst ein paar anderen Spielern, die unersetzbar sind in diesem Team. Und ja, dann wird man sehen. Ich glaube schon auch, PSG ist schon auch richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut. Halt vor allem auch offensiv. Der Luis Enrique ist ein riesen Fuchs, der auch die Qualität besitzt, Teams auch zu coachen. Wäre sicher auch ein spannendes Duell, wenn es dann zum Duell PSG gegen Liverpool kommt. Wobei Liverpool ja auch noch ein einiges Stück an Arbeit vor sich hat und gerade nicht wirklich brilliert, aber ja. Das ist ja schön an dieser Phase, oder? Jetzt geht es wirklich auf Tutti und eben auch die Intensität von diesen Matches sind schon geil zum Schauen.
Absolut. Aber geil, bin ich richtig. Bayern könnte jetzt nur gegen Arsenal oder Barca im
das
Finale sein. Also Bayern, Real, City, PSG, die sind
das
alle
in der gleichen Seite. Die würden sich alle gegenseitig ausstechen. Genau. Ja. Genau.
Ja, Arsenal-Barca wäre ein geiles Halbfinale.
Ja, total, auf jeden Fall. Es wäre aber auch ein geiles Halbfinale Barca gegen Bodo Glimt, oder?
Ja, das wäre, fände ich jetzt weniger geil.
Nein, aber du jetzt...
Du musst jetzt für mich ganz persönlich, wenn du Barca noch Arsenal die Champions League holen, aber...
Also ich habe das Gefühl gehabt, um vielleicht okay. Noch abschließend etwas dazu sagen, bei Barca, wir wären eher letztes Jahr ready gewesen. Ich habe das Gefühl, von der Qualität haben wir einen leichten Schritt zurück gemacht, außer dass der Joao Cancelo letztes gerade am Wochenende eine sehr gute Partie gespielt hat und jetzt langsam aber sicher... drei findet ins Team und das ist schon eine von diesen Positionen gesehen, wo so ein bisschen ein Wackelkandidat gesehen ist bei Basel, der rechte Außenverteidiger. Innenverteidigung ist auch nicht ganz abschließend stich- und nadelfest, aber ja, hat sicher eher Außenseite Chancen, das muss man schon auch ehrlich sagen.
Hey gut, dann freuen wir uns doch sehr auf morgen, auf das Topspiel Lugano-St. Gallen.
Absolut. Sicher auch das, was ich werde schauen werde. Von dem her völlig auf den Punkt gebracht.
Hey, es ist am 7. glaube ich. Von dem her, sie werden nur mit Bodo Glimt Sporting in Konflikt kommen.
Sicher nicht der kürzere ziehen gegen die.
Ja. Und dann am 9. Chelsea, PSG, City, Real, Arsenal, Bayern. Und dann der Rest am Mittwoch, da werde ich sicher einiges mir da reinziehen. Und du nimmst
ja auch. Fantastisch, ja, auf jeden Fall. Würde ich mir auch reinziehen. Und ja, dann, Till, würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Schöne Stunde 15 plus minus, schätze jetzt mal. Auf eure Ohren auch wieder pünktlich, Gott sei Dank. Und ja, möchte mich bedanken, Till, für deine Teilnahme am Podcast. Hat Spass gemacht, wieder mal. Und ja, dann hören wir uns ja schon bald wieder, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Hey, danke dir, Wale. Absolut Spass gemacht. Merci fürs Zuhören und von meiner Seite schon mal schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
Genau, da kann ich eigentlich auch nicht mehr viel dazu sagen, außer ebenfalls eine schöne Woche und nicht vergessen, ihr Lieben, gute Bewertungen helfen uns immer, ein bisschen sichtbarer zu werden, wenn ihr mögt. Interagiert doch gerne auch mit unseren Inhalten, die wir auf den verschiedenen Plattformen posten. Und dann wird das auch in Zukunft eine gute Sache bleiben. Das wäre lieb. Und bis dann würde ich sagen, merci fürs Einschalten. Bis bald und dann hören wir uns wieder. Ciao, ciao. Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@create, geschrieben C-R-I-D, .online.